Jan Jiraski war das am Klavier mit dem Allegro aus dem Capriccio für Klavier linke Hand und Blechbläser von Leos Janacek. Eine Komposition aus dem Jahr 1926. In Auftrag gegeben hat sie der Pianist Paul Wittgenstein. Wittgenstein hatte im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren. Das Klavierspielen wollte er deshalb aber nicht aufgeben. Und deshalb hat er sich darauf spezialisiert, allein mit der linken Hand zu spielen. Dafür arrangierte er selbst wichtige Werke der Klavierliteratur um, vergab entsprechende Kompositionsaufträge und verfasste auch eine dreibändige Klavierschule für die linke Hand. Auch wenn es sicher kein leichtes war, Wittgenstein machte Karriere mit links, konzertierte einhändig und lehrte am neuen Wiener Konservatorium Klavier. Der in diesem besonderen Fall freilich aus der Not geborene Wechsel der Führungshand von der rechten auf die linken Seite ist eine große Ausnahme. Andersherum, von links nach rechts also, ist der Wechsel der Leithand sehr viel häufiger. Und das hat mit kulturellen Konventionen zu tun. Linkshändigkeit galt und gilt bis heute immer noch vielen als Makel. Deshalb wurde und wird auch noch immer gerne umerzogen. Kleine Kinder sollen die gute Hand geben und gemeint ist damit natürlich die rechte, damit man später auch was Rechtes wird. Schnuller, Löffel, Kuscheltier, Füller, alles raus aus der linken und ab in die rechte Hand. Und später weiß so mancher ehemaliger Linkshänder gar nichts mehr von seiner eigentlichen Veranlagung. Doch der frühkindliche Seitenwechsel, er kann auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, bis hin zu schweren Störungen. Das meint zumindest der Integralmediziner und Linkshandforscher Hans von Rohlbeck. Und damit steht er nicht alleine. Was es auf sich hat mit dem händischen Seitenwechsel und ob bzw. wie man ihn rückgängig machen kann, darüber wollen wir jetzt sprechen, am Telefon. Guten Morgen, Herr Rohlbeck.
Guten Morgen.
Gleich mal vorweg, sind Sie Linkshänder oder Rechtshänder?
Rechtshänder.
Wie sind Sie denn?
Wenn es Sie beruhigt, alle meine Kinder sind Linkshänder.
Ihre Kinder sind Linkshänder? Ah, das ist ja interessant. Da kommen wir gleich zu einer Sache, die mich interessiert. Wie kommt denn die Rechts- und die Linkshändigkeit zustande? Ist das vererbt? Jetzt sagen Sie, Sie sind Rechtshänder. Ihre Kinder alle Linkshänder. Wie kommt das?
Das kommt in der Moment der Befruchtung, wird festgelegt, welche Hirnhälfte, wir haben ja zwei Hirnhälften, ja, dominant ist. Ist die rechte Hirnhälfte dominant, werde ich ein Linkshänder, weil es über Kreuz geht. Wird die linke Hirnhälfte dominant, werde ich ein Rechtshänder. Hm. Das kann man nicht mehr ändern, weil die Hirnhälften müssen in ihrer Dominanz existieren. Wenn beide Hirnhälften gleichwertig wären, dann könnten wir eigentlich gar nicht richtig existieren. Wir wüssten, wir könnten uns dann nicht entscheiden. Deswegen.
Ja, es gibt ja auch Aussagen, dass wenn die linke Hirnhälfte aktiver ist, dass die Menschen, das wären dann die Rechtshänder, die mit links aktiver sind, dass die eher analytisch veranlagt sind und die Linkshänder, die von der rechten Hirnhälfte stärker gesteuert werden, eher so künstlerisch veranlagt. Ist da was dran?
Ich würde sagen eher nein. Wenn ich jetzt sage, die rechte, die dominante Hirnhälfte beim Linkshänder, die ist mehr intellektuell, dieser intellektuelle Anteil, während seine linke Hirnhälfte eher der emotionale Anteil ist, was dann auch später die Probleme macht, wenn man die Händigkeit umdreht oder nicht lebt. Beim Rechtshänder ist es natürlich entsprechend umgedreht. Die linke Hirnhälfte, die dominante Hirnhälfte, ist mehr intellektuell rational und die rechte ist mehr emotional.
Wie sind Sie denn zur Linkshandforschung gekommen? Also Sie sagen, Ihre Kinder sind Linkshänder. Hat es damit zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Ich mache Linkshandforschung eigentlich seit dem 14., 15. Lebensjahr. Damals hatte ich Judo gemacht und meine Mitschülerinnen wollten auch Judo machen. Aber wenn wir jetzt ganz lange zurückgehen, ich bin inzwischen 76, also wenn wir richtig lange zurückgehen, dann gab es so gut wie keine Judo-Lehrerin. Also hat mein Judo-Lehrer gesagt, ich fasse keine Mädchen an, mach du das. Und da haben mich natürlich die Jungs immer ausgelacht, weil die Mädchen etwas schwächer waren. Mein Vater, der war Arzt und der hat mir dann, um mich zu unterstützen, ein sogenanntes Biofeed-Messgerät besorgt. In dem konnte man Muskelspannungsänderungen messen. Und da bin ich drauf gekommen, dass es eine Händigkeit gibt, die dann sozusagen mehr stärker ist und eine Händigkeit, die mehr schwächer ist. Das war dann die dominante oder nicht dominante Hirnhälfte.
Wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn überhaupt Linkshänder?
Linkshänder sind die Hälfte der Bevölkerung. Es gab in den 20 Jahren, ja, jeder Zweite. Wenn sie lange genug, wie soll ich sagen, die Bevölkerung mischen, dann muss irgendwann die Rechts- und die Linkshändigkeit sich ausgleichen. Das tut sie schon sehr lange. Ansonsten würde die andere Variante aussterben.
Ja, und seit wann gilt denn die Linke als schlecht? Also wir haben natürlich das tief in unserer Sprache inkulturiert, wir haben das Linkische und das Rechtschaffende, also die ganze Begrifflichkeit, die drückt das ja schon stark aus, aber seit wann kann man das überhaupt sagen?
Ja, eigentlich fing es ungefähr mit den Stadtstaaten an. Und zwar, wenn ich jetzt viele Leute auf einen Haufen habe, dann brauche ich irgendeine Art Polizei oder Militär oder irgendetwas. Und wenn ich die dann bewaffne, dann muss ich natürlich zusehen, dass sie sich mit ihren Waffen nicht gegenseitig behindern. Also sagen wir mal, sie hätten Reiter, dann kann nicht einer von links aufsteigen, der andere von rechts. Die steigen dann alle von links auf oder alle von rechts. Sie gehen in den Kampf damals, da fliegen Pfeile durch die Gegend oder Steine, also habe ich ein Schild. Irgendwann haben die Leute kapiert, dass ein Treffer aufs Herz gefährlich ist als auf die rechte Lungenseite. Also habe ich Schild links getragen und so weiter.
Ja.
Diese Dinge, die haben dann dazu geführt, dass man der rechten Hand eine Bedeutung gegeben hat durch die Tätigkeit, jetzt mit Waffen oder irgendetwas in der Art. Dann kam ja auch die Schreiberei. Wenn Sie jetzt die alten Keilschriften nehmen, die konnte man rechts und links machen. Aber ja. In der Sekunde, als man dann anfing, aus diesen Ritzzeichnungen in Wachs oder auch in Ton Schriften zu entwickeln, so die römische Schrift oder irgendetwas, da fängt es an, schwierig zu werden, weil da muss ich Schriften entwickeln, die für die rechte Hand dann optimiert sind.
Ja. Wie erkennt man denn oder diagnostiziert man denn eine Pseudo-Rechtshändigkeit? Also das ist ja das, was Sie tun.
Ja, also ich versuche bei den Patienten oder Kampfkunstspezialisten oder sonst jemand herauszukriegen, wie versteht er am schnellsten, dass er ein Linkshänder ist und dass es für ihn eine von besonderer Bedeutung ist.
Ja.
Für mich, das dauert nur ein paar Sekunden, dann weiß ich, ob einer Rechtshänder ist oder Linkshänder. Ich habe eine entsprechende, sozusagen lebenslange Erfahrung. Ja, es reicht, wenn ich jemand die Hand gebe, wie er seine Schuhsenkel schnürt oder wie er die Jacke anzieht. Da gibt es viele, viele Hinweise. Nur wenn jetzt einer kommt und sagt, du, ich möchte gern wissen, was bin ich, dann wird er untersucht in der Art und Weise, wie es ihm am besten zusagt. Vor zwei Tagen hatte ich eine junge Geigerin und da geht es darum, studiert sie weiter oder nicht. Und dann habe ich ihr eine Linkshandgeige gegeben und sie, ohne dass sie jemals so geübt hat, hat sie sofort besser gespielt. Der Klang war klarer, das Klirren war weg und die Enttäuschung groß. Warum? Sie wollte eigentlich nachher ins Orchester.
Genau, und da muss man im Tutti ja gleich streichen.
Genau.
Ja.
Kann sie als Linkshänder nicht mitspielen. Dann sage ich ja, okay, dann reden Sie mit dem Dirigenten, wenn Sie da ein kleines Studioorchester haben, dass die einfach die Rechtshänder nach rechts und die Linkshänder nach links und dazwischen einfach einen Stuhl freilassen und fertig. Nein, das wird kein Dirigent machen, sagt sie. Nur um mal diese Schwierigkeit zu zeigen.
Ja, das kann aber natürlich dann auch wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann nicht nur glücklich machen, wenn man auf einmal erfährt, ja, eigentlich bin ich Linkshänderin und kann jetzt gar nicht da im Orchester so spielen. Vielleicht kann man aber das ja auch überspielen und sagen, okay, ich bleibe trotzdem dabei, weil ich kann ja mit der rechten Hand oder als Rechtshänderin spielen. Also das birgt dann auch unter Umständen lebensumwälzende Problematiken.
Ja, in der Hinsicht, wenn ich, sag mal, beruflich oder privat vor einer Aufgabe stehe, die von mir erwartet, dass ich ein Rechtshänder bin. Sie sind Zahnarzt. Sie haben jetzt studiert, sind fertig. Fast alle Stühle sind für Rechtshänder gemacht, was dazu führt, dass ich sehr viele Zahnärzte hier in Behandlung habe mit kaputten Halswirbelsäulen und Lendenwirbelsäulen, weil die falsch arbeiten.
Wie lange dauert denn so eine Umschulung? Also wenn man das jetzt ernsthaft betreiben möchte?
Das ist eine Frage meiner persönlichen Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, bin ich in der Lage und aufgrund der Untersuchungsergebnisse, wo ich sehe, ich bin wirklich dort besser, dort besser, dort besser, dann würden die Dinge, wo man besser geworden ist, nehmen und die kann man sofort. Sagen wir schreiben. Schreiben
braucht etwa ein
Vierteljahr.
Ein Vierteljahr, ah.
Ja.
Das ist interessant.
Heißt, jeden Tag eine Seite schreiben.
Eine Seite handschriftlich schreiben.
Ja,
das ist wirklich interessant. Also interessiert mich jetzt auch. Ich muss Ihnen jetzt zum Schluss was gestehen. Ich bin nämlich selbst, glaube ich, auch so ein Pseudo-Rechtshänder. Also ich weiß zumindest, ich habe immer den Löffel eben nach rechts bekommen und ich kann heute nur, ich spiele mit links Fußball und Beine haben sie vergessen damals, aber ich kann nur mit rechts schreiben und auch nur Bälle werfen. Manche Dinge, so Drehbewegungen, Schrauben drehen, Marmeladengläser öffnen, kann ich besser mit links. Aber dann bin ich ja irgendwie so eine Art Beidhänder, denke ich manchmal auch, und vielleicht damit auch so ein bisschen vielfältiger sogar aufgestellt.
Ja und nein. Wenn ich als Linkshänder viel jetzt im Beruf rechts viel machen muss, dann landet das ja, jeder Einfluss, alles, was ich höre, was ich sehe, was ich rieche, bei mir in der linken Hirnhälfte, geht der diagonal, muss rübergeschaufelt werden in die rechte, wird bedacht, kommt wieder zurück in die Linke und wird dann geäußert oder getan. Deswegen sind Sie abends müder als einer, der dann als Linkshänder lebt oder als Rechtshänder. Das heißt, es verlangt mehr Hirnleistung. Und Hirnleistung würde heißen auch Kalorien.
Ach, das ist interessant. Also, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist auf jeden Fall
Sie
jetzt
halten,
was ich...
Haben Sie ein Telefon jetzt oder haben Sie einen Kopfhörer?
Kopfhörer.
Und wo ist das Mikrofon?
Vor mir, mittig vor mir.
Mittig, ja, okay.
Gut. Aber ich telefoniere mit links. Tatsächlich, das ist irgendwie so, das ist stimmt, das ist meine Telefonseite, ist die linke.
Ganz langsam, wenn Sie links telefonieren, dann telefonieren Sie emotional.
Aha.
Weil auf der linken Seite haben Sie sozusagen, und weil es direkt ganz kurz schon ins Gehirn kommt, haben Sie einen emotionalen Anteil. Das könnte dann sein, dass Sie mit Terminen oder so Probleme haben.
Das kann sein. Auf jeden Fall notiere ich sie mir gründlich, weil ich sie nicht alle im Kopf behalte. So, ja, meine Güte, vielen Dank. Das haben jetzt, glaube ich, auch viele, die uns zuhören, die auch mit links telefonieren, dann auch ganz gerne gehört. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Der Integralmediziner und Linkshandforscher Hans von Rollbeck war das und er rät uns dazu, unsere richtige Seite zu suchen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Danke sehr.